Wir hatten vielleicht nicht ganz so große Vorurteile, aber wir sind eben Vorurteilen begegnet wie, das sind alles Asoziale, das sind Langzeitarbeitslose, das sind Bürgergeldempfänger oder Wohngeldempfänger ausschließlich, das sind ein sehr hoher Ausländeranteil, ich weiß nicht was, Alkoholiker und ich möchte Ihnen gar nicht alles sagen, was man sich da so anhören musste. Versuchen Sie doch mal irgendwo in irgendeiner Stadt irgendetwas zu bauen im verdichteten Bereich. Wenn Sie auf der grünen Wiese sind oder von mir aus auf irgendeiner Konversionsfläche außerhalb, wo eine große Entwicklung stattfindet, dann funktioniert es gerade noch. Aber versuchen Sie doch mal eine Nachverdichtung irgendwo irgendetwas zu machen. Dieses Not in my backyard. Sie haben sofort die Klage von rechts, die Klage von links, die Bürgerinitiative, das Aufgeschrei, die Leserbriefe. Ne? Mir geht's gut. Am Ende könnte ja der von seinem Balkon in meinen Garten blicken. Das geht ja gar nicht. Frechheit. Ne? Das klingt jetzt auch wieder sehr frustriert, aber es ist einfach Fakt. Ja? Und dazu gehört eben auch dieses Thema zu sagen, ja, keiner wird ja sagen, wir brauchen keinen bezahlbaren Wohnraum. Ja? Jeder sagt, wir brauchen das. Wenn es aber dann ans Eingemachte geht, dann kommen eben diese Vorbehalte und Herr Heitl, die Ängste, das müssen Sie schon verstehen, die kommen ja nicht von ungefähr und wir haben schlechte Erfahrungen gemacht.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Es gibt viele Widerstände, über die nicht gesprochen wird. Und zwar Widerstände gegen den sozialen Wohnungsbau. Jan Eitel vom Bauprojektentwickler im Prinzip traut sich und spricht mit mir über die Vorteile in Kommunen und darüber, wie er vor Jahren sich die Mieterschaft selbst genau anschaute und zu dem Schluss kam, das sind Leute wie du und ich. Trotzdem gäbe es nicht selten eine mehrheitsfähige Meinung gegen diese Mieter. Jan Eitel will darüber reden, da wir eine andere Debattenkultur brauchen. Natürlich kamen wir nicht an den Bauziehen der Bundesregierung vorbei, an den Diskussionen über Zahlen zu fehlenden Sozialwohnungen, über die Qualität der Förderprogramme, das Gejammer darüber und zu hohe Ansprüche. Jan Eitel sagt außerdem, wir bauen den gleichen Käse, den wir schon immer bauen. Er spricht über das Misstrauen gegenüber der privaten Bauwirtschaft, warum institutionelle Investoren trotz hoher Social-Impact-Qualität sozialen Wohnungsbau kaum kaufen. Es geht um Prototypen in der Bestandsentwicklung, umgebaute Kirchen und alte Krankenhäuser. Wir machen tatsächlich Forschung und Entwicklung, sagt Jan Eitel. Denn nur so könne man trotz hoher Kosten bauen. Bei Imprinzip gehören zum Rezept stetige Evaluierung der Prozesse, intensive Arbeit mit Gewerken, festgelegte Raster und die optimale Nutzung der Förderung. Und natürlich die viel besprochene Effizienz. Wenn eine Wohnung bis 70 Quadratmeter gefördert wird, dann kann sie eben nicht 68 groß sein. Bei diesem Podcast lohnt sich das Anhören bis zum Ende, denn da wird Jan Eitel sehr deutlich. Erstaunliche Wahrheiten, die eine große Scheinheiligkeit aufzeigen. Kurz nur noch der Verweis auf immocom.com und hinein in den Podcast mit Jan Eitel. Immobilieros-Podcast heute mit dem Thema schlechthin zurzeit, dem Thema Wohnen. Das will ich diskutieren mit Jan Eitel, Gesellschafter des Bauprojektentwicklers Imprinzip. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
So, ein Projekt der Imprinzip sind die Stadthäuser am Mattheiser Wald in Trier. 60 unterschiedliche Mietwohnungen. Die haben welche Miete bei welcher Ausstattung?
Ja, das ist sogenannter geförderter Wohnungsbau und da ist die Miete natürlich mietpreisgebunden. Das ist ja in jedem Bundesland ein bisschen anders. In Rheinland-Pfalz gibt es sogenannte Mietenstufen. Also nicht nur, dass es sich von Bundesland zu Bundesland unterscheidet, sondern hier ist es auch noch so, dass es sich von Stadt und Region unterscheidet innerhalb des Bundeslandes.
Wie schön.
Und die Mietenstufe in Trier liegt bei 6,40 Euro. Um ganz korrekt zu sein, mittlerweile liegt sie bei 6,80 Euro. Aber als wir den Antrag gestellt haben und gebaut haben, waren es eben die 6,40 Euro. Das heißt, wir vermieten tatsächlich für 6,40 Euro auf den Quadratmeter.
Und alle der 60 Wohnungen sind
mietpreisgebunden, genau. Okay. Wir sind also im Rahmen dieses geförderten Wohnungsbaus. Früher hätte man gesagt sozialer Wohnungsbau. Heute sagt man das nicht mehr so gerne, warum auch immer. Ist ja eigentlich sozial, was wir machen. Aber die Wohnungen sind alle in dem Programm gebaut und mittlerweile auch komplett vermietet. Wir haben gerade fertiggestellt.
Gut, aber hohe Baukosten, veränderte Zinsen haben Sie ja auch getroffen. Wie geht es denn trotzdem?
Ja, das trifft uns natürlich. Also wir können auch nicht zaubern und haben da auch ziemlich zu kämpfen. Ich würde sagen, einerseits gehören wir nicht zu den Leuten, die sagen, man kann nicht mehr günstig bauen oder man kann überhaupt nicht mehr bauen und geförderter Wohnungsbau funktioniert sowieso nicht. Das ist Quatsch. Aber was nicht Quatsch ist, man muss sich natürlich deutlich mehr anstrengen, um es hinzubekommen. Und das ist die gute Nachricht, dass es funktioniert oder funktionieren kann. Die schlechte Nachricht, es ist unglaublicher Aufwand, weil sich wirklich in jeden einzelnen Bereich des Bauens, der Projektentwicklung, schon bei der Planung ganz tief einsteigen müssen, damit sie den berühmten Pfennig halt mehrfach umdrehen können, damit es gelingt bei hoher Qualität.
Okay, nennen Sie mal ein Beispiel oder auch zwei.
Ja, das geht halt nicht in zwei Beispielen. Also vielleicht muss man mal sagen, also zum einen sind wir mittlerweile seit 8 Jahren dabei, das zu erproben. Also wir sind schon relativ lang in dem Segment und wir machen tatsächlich Forschung und Entwicklung. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir Lerneffekte haben aus jedem Bauvorhaben, wo wir hinterher evaluieren, was war zu teuer, was war zu aufwendig, was hat zu lange gedauert, wie kann man es vereinfachen. Dabei ist es natürlich dann entscheidend, dass wir mit Handwerkern zusammenarbeiten. Also unsere Zusammenarbeit basiert tatsächlich mehr auf der intensiven Zusammenarbeit mit den Gewerken als auf der intensiven Zusammenarbeit mit den Architekten. Ja, das ist jetzt keine Architektenschelte, bedeutet aber, dass die Architekten ein relativ enges Korsett bekommen, in dem sie sich bewegen dürfen. Das betrifft zum Beispiel bestimmte Raster, die wir einhalten müssen, bestimmte Erschließungszonen, wie wir die zu bauen haben. Das bedeutet bei uns immer das Thema Effizienz. Also jedes Förderprogramm, wir sind in 4 Bundesländern tätig, hat andere Anforderungen an die Wohnung. Und es geht immer um Effizienz und Ausnutzung, so blöd das klingt. Bedeutet also, Rheinland-Pfalz als Beispiel, wenn eine Wohnung bis 70 Quadratmeter gefördert wird, dann muss sie auch 70 Quadratmeter haben und nicht 68. Das ist Effizienz zum Beispiel. Und das sind so Themen, die wir, weil wir mittlerweile über 500 Wohneinheiten in diesem Segment gebaut haben, sehr stark erproben. Und dabei setzen wir weniger auf serielle Bauweise. Davon halten wir nicht so viel, können wir auch gleich nochmal zukommen. Sondern wir wollen eigentlich mehr so ein Stück weit back to the roots. Wir wollen es sehr simpel halten, das Ganze bauen. Wir bauen gern mit Holz, wir dämmen auch gerne mit Holz, aber eben nur da, wo es Sinn macht. Ne? Also diesen Weg, alles mit Holz zu bauen, setzen wir gar nicht ein, weil es dann einfach oftmals noch zu teuer und auch zu unsinnig ist und analysieren das auch sehr genau. Und ich glaube, das sind so die einen Themen und das andere Thema, was man nicht unter den Tisch kehren darf, ist natürlich die Förderung. Und da geht es eben auch darum, das zu optimieren und auszunutzen, wieder Effizienz, so gut es geht. Ich habe eben das Beispiel mit den Quadratmetern gebracht. Aber es gilt natürlich dann auch die neuesten Förderprogramme. Wir haben kein Problem mit DGNB-Zertifizierung. Wir haben kein Problem mit KfW 40 QNG. Im Gegenteil, wir sehen das als Chance, weil wir eben über diese Fördermittel die Hebel bekommen, zinsgünstige Kredite vor allem, teilweise sogar zinslose Kredite, die uns helfen, auch für Investoren ein interessantes Projekt zu gestalten. Zumindest für solche Investoren, die einen langfristigen Anlagehorizont haben.
Sie haben jetzt ganz viele Themen angerissen. Lassen Sie uns mal kurz sortieren. Wir arbeiten das jetzt mal so alles nach und nach ab. Ja, wie lange war die Bauzeit am Matheiserwald?
Also wir waren schnell, nicht so schnell, wie wir wollten.
Sie wollten in einem Jahr eigentlich.
Wir haben gesagt, 12 Monate ist Ziel. Ja. Also, unsere Ziele stecken wir sehr hoch. 14 Monate haben wir gebraucht, wenn wir ganz ehrlich sind.
Das ist akademische Viertel.
Das ist schon gut. Und diese Bauzeit ist aber auch ein ganz, ganz entscheidender Schlüssel. Also dieser blöde Spruch, Zeit ist Geld, stimmt einfach. Jeder Monat, den wir länger brauchen, kostet uns ein unsinniges Geld, was wir zum Fenster rausschmeißen und was dem Mieter überhaupt nichts nutzt. Auch da wieder das Thema Effizienz. Und insofern ist unsere Bemühung bei dem, wie wir so ein Projekt bautechnisch gestalten, Holzhybridbauweise, in der Tat Zeitersparnis. Und das ist wieder was wir extrem evaluieren und hinterher sagen, wo haben wir eigentlich Zeit verloren? Ich mache Ihnen ein Beispiel. Bei der Holzhybridbauweise bauen Sie die Decken und die Geschossdecken noch aus Beton. Das hat Gründe des Schallschutzes zum Beispiel, Trittschallschutz. Und die Wände haben wir einmal probiert in Vorfertigung, schon mit Fenstern. Einmal haben wir es probiert auf der Baustelle mit dem Zimmermann. Und dann haben wir so eine Hybridlösung probiert und haben dann evaluiert, was ist für welches Bauvorhaben in welcher Größenordnung die schnellste und die effizienteste Art. Oder anderes Beispiel auch mit diesen Wänden. Unsere Gebäude basieren auf einem sehr klaren Raster, wie es aufzuteilen ist. Das ist auch die hohe Kunst für die Architekten, die Grundrisse dann da reinzuzimmern. Und einmal hatten wir die Stützen sozusagen in den Außenwänden. Ich will nicht zu technisch werden, aber das kann man sich plastisch ganz gut vorstellen. Was bedeutet, es war unheimlich viel Dengelei dann bei dem Holzbau, der vor Ort gemacht worden ist, um diese Stützen herum anzudichten, die Dampfsperre richtig zu machen, ne? Diese ganzen Themen, hat uns Zeit gekostet. Also haben wir gesagt, wir versetzen die Stützen um 25, 30 Zentimeter nach innen, damit wir quasi diese Wände durchziehen können. Da hätte jeder Architekt gesagt, wie könnt ihr nur die Stützen nach innen, die stehen ja dem Mieter am Ende noch im Weg oder wie sieht denn das aus an der Wand? Und das war uns auf Deutsch gesagt wirklich piepegal, weil es geht ja darum, günstige Mieten herzustellen bei höchstmöglichster Qualität. Und da interessiert mich, ich sag mal, eine Stütze, die direkt an der Wand ist, reichlich wenig. Und das wird jetzt wieder evaluiert. Und was haben wir festgestellt? So viel Zeit hat es uns gar nicht gespart. Dafür hat es uns andere Probleme gebracht. Also gehen wir wieder zurück zum alten System. Und ich glaube, diese Flexibilität, also dieses Hineinregieren, was ich eben auch als schlechte Nachricht gesagt habe, weil es einfach viel Aufwand bedeutet, ist der Schlüssel zum Erfolg, um wirklich so optimiert bauen zu können, dass einem die Kosten nicht wegschießen.
Mhm. Sie haben ja jetzt schon viel gesagt, aber vielleicht für alle, die uns zuhören, im Prinzip Hauptsitz in Trier. Sie sind unterwegs in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, richtig?
Ja, was Saarland, Hessen noch.
Hm. Was gibt's noch zum Unternehmen zu sagen?
Also der Hauptsitz ist mittlerweile sogar in Mainz, ne? Oh. Weil Trier liegt ja tatsächlich so ein bisschen abseits.
Ja, das habe ich gemerkt.
Ja, gibt ja auch Firmen, die verlegen ihren Firmensitz nach Berlin, also so weit sind wir nicht gegangen, aber Mainz als Landeshauptstadt ist für uns auch gut vor dem Hintergrund der Region, die wir beackern. Mittlerweile ist Trier also nicht mehr Hauptsitz, sondern eine Dependance, wenn man so will. Und wir haben im starken Verbund, im Prinzip ist ein Verbund aus der OBG, das ist die Ottweiler Baugesellschaft, die im kleinen Ottweiler im Saarland sitzt, aber nicht klein ist, sondern über 800 Mitarbeiter hat und in ganz vielen Standorten Niederlassung hat. Und uns als Projektentwickler, mein Kollege Martin Koch und ich, Jan Eitel, und wir haben uns eben zusammengetan, um aus der Projektentwicklung, was unser Geschäft ist, auch eine Bauprojektentwicklung zu machen. Das ist das, was ich eben versucht habe zu erläutern. Sehr früh schon im Rahmen der Projektentwicklung alle Parameter zu setzen, damit das Bauen noch funktionieren kann für günstige Mieten. Das ist die im Prinzip. Steht okay. Für Immobilienprinzip und ich glaube, das Prinzip dahinter kann man auch erkennen.
Ja. Gut. Trotzdem würde ich mit Ihnen noch mal ganz kurz allgemein über soziales Wohnen, bezahlbaren Wohnraum sprechen. Es gab gerade eine Pestel-Studie, die für sehr viel Wirbel gesorgt hat. 910.000 Wohneinheiten fehlen, Investment 50 Milliarden Euro. Die Bundesbauministerin sagt, alles unseriös, Zahlen sind ausgedacht. Kann ja nicht sein, dass die gebrauchten Wohnungen in Sachsen viel höher als in Nordrhein-Westfalen sind. Dann gab es eine Studie von Colliers, die sagen voraus, bis Ende des Jahres 2024 wird es in Deutschland nur noch 981.000 Sozialwohnungen geben. Das ist ein Drittel des ehemaligen Bestandes, wenn man vom Jahr 1990 ausgeht. Im Jahr 2035 nur noch 554.000 Sozialwohnungen. Wie ist Ihr Blick darauf? Sie machen das ja schon sehr lange und beschäftigen sich schon sehr lange mit diesem Thema.
Ja gut, also ob die Zahlen, wer da jetzt recht hat oder nicht und ob sich Frau Geiwitz jetzt darüber aufregt oder nicht, das ist mir relativ wurscht, muss ich sagen, weil wir haben ein Problem und das ist offensichtlich. Wir werden das Problem logischerweise nicht allein im Neubau lösen können. Wir müssen uns auch sehr stark mit dem Bestand beschäftigen und natürlich müssen wir auch eine gesellschaftliche Diskussion darüber fördern, was denn der richtige Weg ist. Da gibt's ja immer den Weg der Objektförderung, das sind dann die Sozialwohnungen und der Subjektförderung, das ist dann das Wohngeld zum Beispiel. Fakt ist ja, es ist schon richtig, wenn man sagt, man muss sich Wohnen leisten können und Wohnen ist ein Menschenrecht. Man muss vielleicht dann auch dazu sagen, wir müssen aber vielleicht hier und da auch mal unsere Ansprüche ein bisschen senken. Ja, also nicht nur, was jetzt unbedingt die Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf angeht, sondern vielleicht auch den Standard. Ne? Wir Deutschen neigen ja immer dazu, diengerecht uns die tollsten Normen und Standards zu setzen und damit alles teurer zu machen. Das müsste man vielleicht auch mal ein bisschen hinterfragen. Aber worauf ich hinaus will, wir haben ein Problem. Und deswegen ist es schon richtig, dass Pestel oder auch Colliers da reinschaut und mal sagt, worauf wir hinauslaufen. Und was auch richtig ist, wir haben halt unsere Ziele komplett verfehlt. Und die Ziele waren ja nicht aus der Luft gegriffen, zu sagen, wir bauen 400.000 Wohnungen und davon mindestens 100.000 Sozialwohnungen. Und wir schaffen in Summe ja noch nicht mal 200.000 Wohnungen. Und das sind ja Fakten einfach. Und wir sind in eine Sackgasse gerannt, sehenden Augens, was da passieren wird und haben viel zu spät reagiert. Und jetzt haben wir das Problem und die Auswirkungen werden wir in den nächsten Jahren logischerweise auch noch spüren. Insofern besteht ein hoher Ehrgeiz, zumindest bei uns in der Branche, Mal ganz abgesehen davon, dass das nicht nur rein altruistisch ist, sondern das ist ja auch ein Geschäftsfeld, muss man mal ganz klar sagen, sich dem Thema anzunehmen. Und die Förderprogramme werden ja auch nach und nach besser, das sieht man ja auch.
Das wäre jetzt die nächste Frage. Voraussetzungen gerade für bezahlbaren Wohnraum, sozialen Wohnraum sind ja die Förderprogramme. Wir leben in einem Föderalismus. Sie haben vorhin schon gesagt, also hier gibt es jetzt sogar in jeder Stadt andere Dinge. Sie hatten in einem Interview, was wir letztes Jahr gemacht haben, ich glaube, die Förderkulisse von Rheinland-Pfalz besonders hervorgehoben. Wie blicken Sie auf die Förderkulisse? Was müsste da aus Ihrer Sicht passieren?
Also Rheinland-Pfalz hat in der Tat ein gutes Förderprogramm, was schlicht und ergreifend funktioniert. Also es macht es deshalb gut, weil die Kombination aus den Darlehen, die ich quasi pro geschaffener Wohnung in Anspruch nehmen kann, sehr gut ist. Diese Darlehen sind ein Nullzinsdarlehen auf 10 Jahre und auch danach geht es nur mit 0,5% Zinsen weiter. Das ist natürlich eine Riesenhilfe, wenn ich diese Finanzierungskosten nicht habe oder sehr stark minimiere. Jetzt natürlich umso mehr. Also wir haben jetzt einen großen Gap. Die Marktzinsen sind stark gestiegen, Sie haben es eingangs gesagt. Und wenn dieser Gap, also dieser Unterschied größer wird, werden die Förderprogramme natürlich noch interessanter, keine Frage. Ist übrigens lustig, kleiner Satz am Rande, dass Wettbewerber jetzt alle in diesen Bereich einsteigen, weil sie zu normalen Konditionen gar nicht mehr bauen können. Und genau die, die uns vorher so ein bisschen belächelt haben, dass wir mit niedrigen Margen zurechtkommen und uns diesem komischen Thema da annehmen, jetzt alle quasi fragen, wie habt ihr das eigentlich gemacht und auch da einsteigen. Aber am Ende des Tages ist es ja gut, weil je mehr gebaut wird, umso besser ist es. Also das ist das eine, die Zinsen, das ist in anderen Bundesländern aber auch so. Dann die Mietenstufen sind gar nicht so schlecht, weil sie berücksichtigen nämlich tatsächlich den Bedarf in den einzelnen Regionen. Aber das Eigentliche, warum ich das damals gelobt habe, das rheinland-pfälzische Programm, ist, es findet ein Dialog statt. Und das ist so entscheidend. Das heißt, das Ministerium zusammen mit der Landesbank, in Rheinland-Pfalz ist das die ISB, die suchen den Dialog mit den Anwendern. Und die fragen sich, wenn über Jahre hinweg, und so war das in den Anfangsjahren, 2016, 2015, als wir damit angefangen haben, da hat kein Mensch diese Förderprogramme in Anspruch genommen. So, jetzt kannst du dich einerseits freuen, weil du wenig Arbeit hast und weil du wenig Fördermittel ausgeben musst, aber du kannst auf der anderen Seite natürlich auch mal fragen, was ist denn eigentlich los? Und dadurch wurden dann Bündnisse für sozialen oder überhaupt für bezahlbaren Wohnraum gegründet und es wurde gesprochen mit den Akteuren. Mit den bösen privaten Projektentwicklern wurde das Gespräch gesucht und wir konnten aus der Praxis berichten und Tipps geben und sagen, was wir benötigen. Und wir konnten das auch nachweisen, dass es nicht darum geht, sich die Taschen voll zu machen, sondern dass es darum geht, überhaupt bauen zu können. Und dieser ständige Dialog mit den Anwendern, also mit uns Bauprojektentwicklern oder Bauherren, auf der einen Seite und das Resultat daraus, das heißt die ständige Anpassung des Programms an die tatsächlichen realen Marktbedingungen, die in Rheinland-Pfalz tatsächlich alle 2 Jahre über dieses Förderprogramm angepasst, das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Und das ist das, worauf ich auch hinaus will, der Dialog. Aber ich will nicht verschweigen, das Programm in NRW ist auch nicht schlecht und das Programm in Baden-Württemberg funktioniert auch. Und andere Bundesländer holen da jetzt langsam auch auf, weil sie erkannt haben, wie viel sozialer Sprengstoff in dieser ganzen Thematik ist.
Mhm. Das heißt, es konnten auch bürokratische Hürden abgebaut werden, weil das hört man ja sehr oft, dass die Förderprogramme, dass man da extra Leute einstellen muss, um das überhaupt alles abzuarbeiten.
Ich kann das Gejammer nicht hören, muss ich ganz offen sagen. Also es geht mir wirklich auf den Keks. Natürlich haben wir in Deutschland eine Tendenz, gerade in unserem Bereich, alles viel zu kompliziert zu machen. Also das Liebesbeispiel von mir ist immer, wenn es darum geht, was Nachhaltigkeitskriterien angeht, stärkere Standards bei Energiestandards oder bei Nachhaltigkeitsstandards. Da setzen sich dann über Monate, Jahre hinweg Kommissionen zusammen und jeder bringt seinen Punkt da rein und zum Schluss haben sie 500 Themen, die sie dokumentieren und regeln sollen und das ist natürlich kompliziert und aufwendig. Und dann kann ich auch den Spruch verstehen zu sagen, ja, da muss ich ja extra jemand für einstellen. Aber auf die Förderprogramme trifft es einfach nicht zu. Ja, ich behaupte, ein einigermaßen gescheiter Praktikant, wenn der sich mal 2 Wochen damit beschäftigt, durchschaut das. Und in Rheinland-Pfalz, da haben wir jetzt besonders viel Erfahrung, gibt es Lotsen. Das heißt, sie kriegen vorher eine Beratung. Es ist nicht so schwierig, so einen Förderantrag auszufüllen und es ist auch nicht so schwierig, diese Regeln einzuhalten. Dass wir Bürokratie haben, das ist völlig logisch, aber du kannst nur mit den Mädchen tanzen, die da sind. Was schade ist, bis zur Genehmigung von diesem Förderantrag, den sie stellen, und das Dramatische ist ja, bis sie den stellen können, haben sie schon Geld ausgegeben ohne Ende. Sie haben wahrscheinlich schon ein Grundstück gekauft, sie haben schon Architekten bezahlt, sie haben die Planung fertig gemacht, sie haben die gesamte Kalkulation, sie haben ihren Exit, also ihren Käufer wahrscheinlich schon organisiert. Und jetzt sind sie darauf angewiesen, auf Gedeih und Verderb, dass es auch funktioniert. Dann aber erst können sie den Förderantrag stellen, weil sie dann erst alle Daten haben, die sie brauchen. Und das bürokratisch-dramatische ist, es dauert halt 8 Monate, bis der genehmigt ist zurzeit. 6 bis 8 Monate in Rheinland-Pfalz.
Das ist ja aber wenig.
Ja, wenn wir so weit sind, dass wir sagen, dass das wenig ist. Ich habe Verständnis für diese Kolleginnen und Kollegen. Das ist wie immer nicht genug Personal. Im Moment eine Antragsflut. Ne? Jetzt kommen alle und wollen plötzlich geförderten Wohnungsbau machen. Aber nochmal, ist ja eine gute Nachricht. Natürlich ist das ein schwieriger Prozess. Aber ich würde mir halt wünschen, es gäbe irgendwie so ein mehrstufiges Verfahren, dass man mit Eingang des Förderantrags irgendeine Sicherheit hat, damit ich dann letztendlich auch weitermachen kann. Weil wir haben es eben schon gesagt, Zeit ist Geld. Ja? Und mir laufen logischerweise dann auch die weg, die es dann bezahlen sollen am Ende des Tages.
Sie haben jetzt auch gerade schon Nachhaltigkeit angesprochen und Investoren. Also geförderter Wohnungsbau ist ja das S im ESG. Also perfekter geht es ja eigentlich überhaupt nicht. Trotzdem, Anlagehorizont ist für viele institutionelle Investoren zu gering.
Ja, es ist eben. Einerseits stürzen sich jetzt alle auf ESG, weil sie müssen. Und es ist jetzt das alldominierende Thema, ne? Die gesamten Nachhaltigkeitskriterien. Andererseits sind solche Projekte natürlich keine Projekte, die ich nach 8 oder 10 Jahren, ne, nach 10 Jahren, wenn die Spekulationsfrist vorbei ist, einfach mal schnell drehen kann und bis dahin hohe Mietrenditen mitgenommen habe und noch von einer Wertsteigerung profitiere. Das funktioniert nicht bei einer Mietpreisbindung von 30 Jahren. Das heißt, zwangsläufig, mal ganz abgesehen, dass auch wir uns mit niedrigeren Renditen zufrieden geben müssen, ja, bedeutet das, dass diese Projekte einerseits für Anleger hochattraktiv sind. Warum sind Sie das? Weil durch die eben schon angesprochenen niedrigen Zinsen und den sehr niedrigen Eigenkapitalbedarf, die Programme sind da unterschiedlich, in Rheinland-Pfalz sind es 15%, habe ich natürlich einen wahnsinnigen Hebel. Das heißt, ich habe eine sehr hohe Eigenkapitalrendite. Das bedeutet aber, wie Sie richtig gerade gesagt haben, langfristiger Anlagehorizont. Das heißt, unsere Käufer sind nicht die Institutionellen, weil die müssen einen Cashflow direkt darstellen. Ne? Die brauchen ihre Investment Internal Rate, die gucken genau nach dem LTV, die schauen einfach, wie performt das Projekt, und dann ist es plötzlich nicht mehr so sexy. Das heißt, da passen einfach die niedrigen Mieten nicht zu den hohen Baukosten. Auch der Beleihungswert passt dann einfach nicht mehr. Wohingegen unsere Käufer, ich wollte es gerade ansprechen, sie haben unser Projekt am Matheiser Wald hier in Trier genannt, die drei sehr, sehr nachhaltigen Holzhybridhäuser, die wir da gebaut haben. Lustigerweise alle drei Gebäude eine unterschiedliche Unternehmerfamilie. Also ich sag mal Mittelstand, vermögend, wenn man so möchte. Und alle drei haben, deswegen habe ich gesagt, lustigerweise, eine sogenannte Familien-KG gegründet. Das heißt, die haben ihre beiden Kinder, bei dem einen sind es 3 Kinder, bei dem anderen sind es 2 Kinder, zusammen in eine juristische Person gemacht, damit sie das aufteilen können von den Prozenten her. Und das machen die, um eine langfristige Wertanlage zu haben, damit die Kinder, die Familie irgendwann mal versorgt ist. Und die haben natürlich auch so ein bisschen im Fokus diesen Social Impact, das heißt, mit ihrem Geld auch was Anständiges machen zu wollen. Das ist unsere Zielgruppe. Genauso wie wir auch Kleinanleger haben, die wir dann zusammen sortieren und mit denen dann entsprechend solche Projekte
also Family umsetzen. Offices sozusagen
und auch Family Offices,
private
ja.
Unternehmer?
Genau, exakt. Family Offices kann man gut zusammenfassen. Das sind ja die ganz Großen, die ihre Milliarden irgendwo unterbringen müssen. Ne? Aber das sind schon die, die auf eine langfristige Wertsteigerung, Werterhalt und vor allem wirklich hochinteressante Eigenkapitalrenditen. Das ist der Unterschied zu der Mietrendite, ein Interesse dran haben. Und dann sind die Projekte total lukrativ. Ja? Dürfte ich eigentlich jetzt gar nicht verraten. Ist ja, aber so. Ich habe manchmal gedacht, ich wäre auch gern in so einer Family KG. Ich bin ein bisschen anders aufgewachsen, aber es ist ja Kapital da. Ne? Sie müssen es nur lenken. Mittlerweile funktioniert das, weil die ein oder anderen kapiert haben, wie das funktioniert. Ich kann Ihnen sagen, in den Anfangsjahren haben wir uns den Mund fusselig geredet. Vor allem, weil es natürlich große, große Vorbehalte bezüglich der Mieterzielgruppe gab.
Das wäre jetzt gleich mein nächstes Thema gewesen. Vielleicht war das ja auch nicht ganz so spannend, weil das ja so ein bisschen unterm Radar lief. Und Sie haben ja in dem Interview, was wir gemacht haben, ja nicht nur die Skepsis der Investoren erwähnt, sondern auch die der Verwaltung, die es ja da gegenüber sozialem Wohnungsbau gab. Also welche Entwicklung sehen Sie da? Wie war das vor Jahren, als Sie angefangen haben? Wie ist das heute? Also heute muss man ja wahrscheinlich damit einverstanden
sein. Ja, es ist so ein Wechselbad der Gefühle, aber um ehrlich zu sein, bin ich ziemlich frustriert. Also muss ich schon sagen. Also wechselbar deshalb, weil ich, weiß ich nicht, vor 2 Jahren noch gesagt habe, ja, es wird besser, diese ganze Stigmatisierung lässt langsam nach und mittlerweile haben die Leute kapiert, ne, dass wir hier von Menschen wie du und ich reden. Aber ich habe zwischenzeitlich wieder solche Erfahrungen gemacht, die tatsächlich frustrierend sind. Ich fange mal kurz vorne an, ohne zu weit auszuholen. Wir haben, am Anfang waren wir ja auch skeptisch. Wir wussten nicht, wenn wir sozialen Wohnungsbau, nennen wir es einfach so, machen, was bedeutet das? Was bedeutet das für die Werthaltigkeit der Immobilie? Wie gehen die Mieter mit der Immobilie um? Welches Mieterklientel haben wir? Haben wir am Ende Mietrückstände? Haben wir Mietnomaden? Wie sieht das aus? Und wir hatten vielleicht nicht ganz so große Vorurteile, aber wir sind eben Vorurteilen begegnet wie, das sind alles Asoziale, das sind Langzeitarbeitslose, das sind Bürgergeldempfänger oder Wohngeldempfänger ausschließlich, das sind ein sehr hoher Ausländeranteil, ich weiß nicht was, Alkoholiker und ich möchte Ihnen gar nicht sagen, was man sich da so anhören musste. Und das hat uns natürlich auch am Anfang ein bisschen skeptisch gemacht, als wir anfingen, uns mit dieser Thematik zu beschäftigen. Also habe ich persönlich mit einer Kollegin hier aus dem Team die Vermietung am Anfang selbst gemacht, was natürlich bei meinem Zeitbudget der Horror war, aber was mir persönlich unglaublich wichtig war, um einfach zu kapieren, wovon reden wir denn? Das mache ich schon lange nicht mehr. Mittlerweile machen unsere Hausverwaltung das. Aber natürlich habe ich mir diese Mieterinnen und Mieter genauer angeguckt. Und das war eine tolle Erfahrung, weil es tatsächlich Menschen mitten aus dem Leben sind und diese ganzen Vorurteile gerade mal für den Teufel sind, stimmt einfach nicht. Und im Gegenteil, wir es mit Menschen zu tun haben, was für mich eine Wohltat war, ich war früher sehr stark im Bauträgergeschäft beim Verkauf von Eigentumswohnungen beschäftigt, ja, wo dann die Zahnarztgattin mit der Backe an der Wand hing und gesagt hat, sie sieht aber irgendwo noch einen Schatten und für sie damit eine Welt, ne, Katastrophe zusammengebrochen ist, eine Katastrophe. Und jetzt habe ich es eben mit dem Herrn im Blaumann zu tun, der gesagt hat, nicht wie die Zahnarztgattin gesagt hat, soll jetzt kein Vorurteil bestimmten Berufsgruppen gegenüber sein, ja. Die anderen nehmen wir, die Lehrer, die wollte ich mal außen vor lassen. Aber der eben nicht wie diese Dame sagt, ich verklag sie, und wenn nicht bis morgen der Mangel beseitigt ist, dann kürze ich die Miete, sondern der gesagt hat, Herr Eitel, die Tür hat ein bisschen gequietscht, ich habe mal tröpfchen Öl dran gemacht, es funktioniert wieder. Also, so als plastisches Beispiel, es ist einfach eine sehr herzliche, tolle und unglaublich dankbare Zielgruppe, weil sie wissen, sie können sich gar nicht vorstellen, wie lange diese Menschen teilweise gesucht haben. Erst recht, wenn sie mal ein Kind oder zwei haben oder am Ende noch 3 Kinder, die finden ja in urbanen Räumen keinen bezahlbaren Mietraum mehr. Also das war eine Wohltat. Also bin ich durchs Land getingelt und habe allen erzählt, packt eure Vorurteile weg, wir haben ausschließlich gute Erfahrungen. Null Mietrückstände, ja, vielleicht muss ich ein bisschen einschränken, wir haben null Mietrückstände und wir haben tolle Mieter, aber was ich ein bisschen einschränken muss, wir sind nicht so sozial in der Vermietung. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Das heißt, wir suchen schon handverlesen aus. Das ist vielleicht etwas, was man dazu erklären muss. Sprich, wenn wir so eine Wohnung auf den Markt geben, auf dem Mietmarkt, dann habe ich ja, Klammer auf, und genau das ist unser Problem, Klammer zu, mindestens 10, 12 Mieterinnen, Mieter, aus denen ich auswählen kann, pro Wohnung. Und natürlich wählen wir aus. Natürlich gucken wir uns Kreditreformauskünfte an. Natürlich schauen wir uns Gehaltsnachweise an. Natürlich fragen wir, wer der Mieter vorher war. Natürlich führen wir ein kleines Interview. Ja, also das ist schon eine handverlesene Mieterschaft.
Aber muss man sich dafür rechtfertigen?
Dass ich muss es nur dazu sagen, damit man es einordnen kann. Mhm. Weil es gibt natürlich auch sozialen Wohnungsbau, da hat die Stadt ein Belegungsrecht und schmeißt da rein, wen sie will. Ja. Und es gibt natürlich auch Vermieter, denen ist gerade alles piepegal. Ja. Und denen ist auch egal, wie so eine Hausgemeinschaft funktioniert und wie es im Treppenhaus aussieht. Und da sind wir halt anders drauf, weil da sind wir unseren Investoren gegenüber einfach auch verpflichtet. Also zurück, null, absolut null negative Erfahrung bisher gemacht. Das ist Wechselbad der Gefühle, das ist das Positive. Jetzt komme ich noch ganz schnell zum Negativen. Wir sind gerade am Entwickeln in einer örtlichen, in einer ländlichen Gemeinde, unweit von Trier. Zwei wirklich Eigenwerbung, sensationelle, zweigeschossige Holzgebäude, feinste Nachhaltigkeitsstandards mit allem Pipapo. Tollste Wohnungen bei uns sowieso, ne? Fußbodenheizung, beste Bäder, tolle Abstellräume, Riesenbalkone. Also Sie sehen diesen Gebäuden niemals an, dass das geförderter Wohnungsbau ist. Sie können das mit jeder tollen Eigentumswohnung vergleichen. Wir haben gedacht, die legen uns den roten Teppich aus. Man hat uns nur Steine in den Weg gelegt seitens des Ortsrates, also des Gemeinderates, weil die ein Problem mit dieser Zielgruppe haben. Die wollen das in ihrem Ort nicht. Ja, du kannst denen noch so erklären. Ich habe die eingeladen. Ich habe gesagt, kommt, guckt euch unsere Projekte an. Die wollen das nicht. Da gibt's Diskussionen im Rat, und zwar mehrheitliche Diskussionen, dass die sagen, ja, aber bitte, wenn es schon sein muss, gefördert, dann nicht in der niedrigen Gruppe. Muss ich auch kurz erklären. Rheinland-Pfalz gibt es zwei Gruppen. Das eine ist bis zur Einkommensgrenze. Das ist dieser berühmte Wohnberechtigungsschein. Das andere, da dürfen Sie ein bisschen mehr verdienen, bis zu 60% mehr. Also dann bitte nicht in dieser niedrigen Gruppe. Da haben wir einfach das falsche Klientel hier. Da wird dann immer oft von Segregation gesprochen und Ghettobildung. Kann ich schon gar nicht mehr hören. Das ist der allergrößte Blödsinn. Und haben es wirklich und versuchen das immer noch zu verhindern. Das ist Realität. Zweites Beispiel, ich war vorletzte Woche in einer auch Nachbargemeinde unweit von Trier. Das Erste, was der Bürgermeister mir erklärt hat, ist, naja, wenn Sie hier geförderten Wohnungsbau machen wollen, und die haben ein Problem, die brauchen diesen Mietraum. Und dann aber auf keine Fälle in dieser niedrigen Einkommensgruppe, das wollen wir hier nicht. Das ist eine Realität, über die keiner spricht. Sie haben gesagt, Verwaltung, es ist auch die Politik. Es ist teilweise auch mehr, es ist oft mehrheitsfähig, diese Meinung. Und das frustriert mich ein bisschen, dass wir da anscheinend doch noch Aufklärungsarbeit leisten müssen. Und
aber wenn wir uns jetzt die öffentliche Debatte anschauen, also erste Frage, ist das nur in kleineren Gemeinden so oder begegnet Ihnen das auch in größeren Städten? Und zweite, sich daran anschließende Frage, sozialer Wohnungsbau steht in jedem Wahlprogramm von jeder Partei in Deutschland. Und wir werden das bestimmt auch in diesem Jahr sind Landtagswahlen, wird das wieder hoch und runter gespielt. Deshalb ist es für mich auch so ein bisschen unverständlich, warum da so eine Vorurteile herrschen.
Ja, also, es ist bigott, ne, muss man schon sagen. Also es ist eher in den ländlicheren und kleineren Gemeinden. Viele Entwickler sind da ja gar nicht unterwegs. Ja, wir sind da unterwegs, wir sind da sogar gerne unterwegs, weil wir festgestellt haben, du musst ein Angebot schaffen, dann kommt die Nachfrage von allein.
Das heißt, in den kleineren Gemeinden sind es dann eher die Wohnungsgenossenschaften, die das abdecken?
Nee, in den kleinen Gemeinden passiert gar nichts in der Regel. Das ist vielleicht auch das Problem. Die sind natürlich geprägt von eher Einfamilienhausstrukturen, ne, und ländlicheren Strukturen. Da geht es ja eh schon los bei einem Mehrfamilienhaus. Gibt es ja schon Ängste. Ne? Erst recht, wenn das mehr als drei Geschosse hat, findet gar nicht statt. Ja? Rheinland-Pfalz ist ein Flächenland. Ja? Sie dürfen sich jetzt nicht mit Leipzig und Berlin, wo Sie unterwegs sind, vergleichen. Das läuft ja alles ein bisschen anders. da geht es ja schon los, und viele Entwickler bauen da ja gar nicht, weil sie sagen, nee, die Leute, es gibt ja Stadtflucht, die wollen ja alle in die Stadt, weil da gibt es ja Kultur und Einkaufen und Ärzte und was weiß ich nicht was. Die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus. Die wollen nicht unbedingt die Stadt, die müssen in die Stadt, weil sie auf dem Land nichts finden. Und das ist der Grund, warum wir gerne auf dem Land unterwegs sind, und das sind diese Vorurteile oder die Antwort auf Ihre Frage. Ja, da ist es ein bisschen schwieriger als im urbanen Raum. Und der zweite Teil Ihrer Frage, ja, wie, die sagen das doch alle und das steht in den Wahlprogrammen, wie kann es denn sein? Das ist tatsächlich ein bisschen bigott, aber es passt eigentlich zu dem Bild unserer Zeit oder unserer Gesellschaft, die wir im Moment haben. Versuchen Sie doch mal irgendwo in irgendeiner Stadt irgendetwas zu bauen. im verdichteten Bereich. Wenn Sie auf der grünen Wiese sind oder von mir aus auf irgendeiner Konversionsfläche außerhalb, wo eine große Entwicklung stattfindet, dann funktioniert es gerade noch. Aber versuchen Sie doch mal, eine Nachverdichtung irgendwo irgendetwas zu machen. Dieses Not in my backyard. Sie haben sofort die Klage von rechts, die Klage von links, die Bürgerinitiative, das Aufgeschrei, die Leserbriefe. Ne? Mir geht's gut. Am Ende könnte ja der von seinem Balkon in meinen Garten blicken. Das geht ja gar nicht. Frechheit. Ne? Das klingt jetzt auch wieder sehr frustriert, aber es ist einfach Fakt, ja. Und dazu gehört eben auch dieses Thema zu sagen, ja, keiner wird ja sagen, wir brauchen keinen bezahlbaren Wohnraum. Ja, jeder sagt, wir brauchen das. Wenn es aber dann ans Eingemachte geht, dann kommen eben diese Vorbehalte und Herr Eitel, die Ängste, das müssen Sie schon verstehen. Die kommen ja nicht von ungefähr und wir haben schlechte Erfahrungen gemacht und das vielleicht auch zur Ehrenrettung. Das sind oft auch sogenannte gebrannte Kinder. Ja, viele Orte haben ja ihre Viertel, die nicht funktionieren und wo sie Probleme haben. Und das wird halt im Kopf immer gleich übertragen.
Okay, aber das ist ja trotzdem so ein bisschen ein Knoten, den man ja irgendwann mal entwirren muss, indem man zum Beispiel auch mal darüber spricht. Aber
ja gut, im Moment ist der Druck ja hoch genug. Also im Moment sind wir noch in der Position, wo wir so sagen können, ja, was denn nu? Ne? Also sollen wir jetzt oder sollen wir nicht? Aber die Erfahrung, die ich jetzt in dieser eher ländlichen Gemeinde gemacht habe, in der Nähe von Trier, die stecken mir echt in Knochen. Und Sie haben recht. Es lohnt eigentlich nicht, das schön zu reden und darüber zu schweigen. Man muss es einfach auch mal aussprechen. Ja, es gibt viel Widerstände, auch wenn das vielleicht öffentlich nicht so bekannt ist oder zumindest nicht so darüber gesprochen wird.
Ja, dann vielen Dank schon mal für die sehr, sehr offenen Worte. Ich würde gerne mit Ihnen am Ende noch, Sie haben vorhin so ein bisschen Modulbau, serieller Bau besprochen. Welche Chancen, auch das ist ja ein Thema, jeder redet darüber, Cradle to Cradle und Nachhaltigkeit und so. Und dann sagen ja viele, naja, es funktioniert eigentlich nicht so richtig. Wie funktioniert das denn aus Ihrer Sicht? Sie haben vorhin schon gesagt, es ist immer so Evaluierung, man muss da ständig dranbleiben. Was glauben Sie, wird das zum Trend? Wird das auch im Bestand?
Serielles Bauen, meinen Sie jetzt?
Und Modulbau.
Ja,
und auch im Bestand?
Ja, man muss tatsächlich ein bisschen differenzieren. Klar, was ist ein Trend? Die Bundesregierung fördert das ja extrem und sieht da auch irgendwie einen Halsbringer. Es ist sicherlich auch etwas, was für sehr, sehr große Wohnungsbaugesellschaften funktionieren kann. Für uns, und das ist die Mehrheit im Bauträgergeschäft oder im Baugeschäft, Mittelständler, ist das aus meiner Sicht überhaupt nicht die Lösung. Das hängt damit zusammen, dass jedes Grundstück unterschiedlich ist, jede Kommune unterschiedliche Ansprüche hat, ne? Allein schon an die Gestaltung etc., dass das nicht der Heilsbringer ist und wir haben es bisher auch von der Kosteneffizienz noch nicht wirklich geschafft, dass das wirklich günstiger wäre, was damit zusammenhängt.
Weil die Projekte zu klein sind? Oder also zu
ja, ich meine, unsere Projekte gehen eigentlich, ja, zu klein würde ich nicht unbedingt sagen, wir starten eigentlich auch frühestens ab 30 Wohneinheiten aufwärts, aber es ist natürlich zum einen so, es ist dadurch, dass es Trend ist, gibt es viele sehr, sehr gute vorproduzierende Firmen, die müssen natürlich auch Geld verdienen, die sehen das auch als Geschäftszweck. Dann müssen Sie jedes Mal die Fertigungsstraße wieder auf Ihr Projekt anpassen. Deswegen haben Sie schon recht, dass je größer, desto besser. Sie müssen transportiert werden, Transportkosten etc. Es kann schon, wenn man es richtig macht, auch kosteneffizient sein. Wir haben bisher noch keine besonders guten Erfahrungen damit gemacht. Wir sind tatsächlich noch sehr individuell und nicht seriell unterwegs, was aber mehr damit zusammenhängt, dass, wie gesagt, jede Grundstücke unterschiedlich sind, überall andere Ansprüche sind und ich einfach nicht auf diese Masse komme, die ich bräuchte, damit sich das auch wirklich rechnet. Ich will das aber nicht ausschließen. Ne? Es kann sein, dass das tatsächlich ein Thema wird. Im Bestand gibt es mittlerweile tolle Ideen. Da geht es aber mehr auch wieder für große Wohnungsbaugesellschaften mit großem Bestand, wo viele Gebäude in der ähnlichen Bau- und Machart sind, wo ich sehr schnell eine energetische Sanierung machen kann. Ne? Das sind diese Teile, die ich dann vorne dran setze und hinten kann derjenige wohnen bleiben. Das ist natürlich ein Segen. Also da kann das natürlich viel helfen. Wir jetzt bei uns haben da noch nicht so richtig den Halsbringer drin gesehen, sind aber intensiv mit Holzbauunternehmen etc. dran, das weiterzuentwickeln.
Und welche Rolle wird Bestand bei Ihnen perspektivisch spielen? Weil jetzt habe ich das ja so verstanden, dass es vor allen Dingen Neubau ist.
Wir haben ja heute sehr viel über den Neubau geredet. Ja. Ne? Und wir müssen uns auch sagen, wir werden das Problem im Neubau nicht lösen können. Der Bestand ist sowieso das, auf das wir uns in Zukunft meiner Meinung nach sehr stark fokussieren müssen. Unsere Projekte finden zu 50% im Bestand statt. Bestand macht aber nicht wirklich Spaß. weil Bestand heißt immer Prototyp bauen. Es ist immer ein Beta-Projekt. Ne? Wir bauen Kirchen um zum Beispiel zu Wohnraum. Wir bauen Textilfabriken, Brauereien um zu Wohnraum, Kasernengebäude. Jetzt haben wir gerade ein Krankenhaus gekauft, ein ehemaliges, was wir umbauen. Sie fangen jedes Mal wieder von vorne an. Manche Themen sind ähnlich, aber sie bauen ja immer einen Prototyp. Ja? Und das ist schon anstrengend, ne? Wenn sie jedes Mal wieder von vorne quasi sich die Lösung überlegen müssen, zusammenzimmern müssen. Aber der Bestand ist ja auch wichtig für unser Thema, was wir heute hatten, bezahlbarer Wohnraum. Wir vergessen das. Ja? Wir sagen immer, ja, wir müssen gucken, dass der Neubau günstig bleibt. Gerade der Neubau kann es ja gar nicht lösen, weil die Resultante ist halt nun mal die Miete. Aber was ist denn mit den ganzen Buden, die schon längst abgeschrieben sind? Ja? Die überhaupt gar keine Belastung mehr haben, die vererbt worden sind. Ja? Die sagen, oh, guck mal, hier im Neubau nebenan kostet jetzt die Miete plötzlich, sagen wir mal 15 Euro. Dann kann ich ja auch 14,30 Euro nehmen. So, ich mit meinen 15 Euro habe aber hinten dran 14,70 Euro Kosten. Der mit seinen 14 Euro hinten dran hat überhaupt keine Kosten. Ja? Vielleicht ein Euro oder sowas. Also sehen Sie mal, wie unterschiedlich da die Margen sind. Ja, da müssen wir auch mal Programme auflegen. Ja, wie wäre es denn, wenn wir den Leuten mal sagen, du kriegst ein Sanierungsprogramm, jetzt nicht diese KfW-Geschichten, sondern wenn du es schaffst, deine Bude wieder auf den Stand zu bringen, es wird ja auch wenig investiert, und die Miete günstig zu halten, dann wird das gefördert. Ja, das kann ja ein ähnliches Mietpreisdeckelungsprogramm sein. Stattdessen, wenn ich das noch schnell sagen darf, mit Blick auf die Uhr, machen wir ja was anderes. Und das ist das, was mir unheimlich auf den Keks geht. Wir arbeiten gegeneinander, öffentlich gegen privat. Und ganz ehrlich, es bringt mich um. Weil, was diskutieren wir? Wir diskutieren natürlich zu Recht, Wohnen ist ein Grundrecht, Wohnen muss bezahlbar bleiben. Verstehe ich. Ich verstehe auch, und ist auch richtig, ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ah ja, du siehst doch, was passiert, wenn man es den Privaten überlässt. Guck doch, was die großen Wohnungsbaugesellschaften, dann wird dann immer die Vonovia oder wie auch immer genannt, völlig egal, wie die nur für die eigene Rendite arbeiten. Das muss alles öffentlich reguliert werden. Wir sprechen von Enteignung, ne? Hier Berlin zum Beispiel, wobei sie da jetzt irgendwie ein schöneres Wort für gefunden haben.
Vergesellschaftung.
Und nennen das jetzt Vergesellschaftung. Könnte ich vom Stuhl springen. Ja, aber diese Diskussionen, so wichtig sie sind, ne? Diese Debatte finde ich wichtig, wir debattieren halt leider nicht mehr, wir müssten miteinander debattieren darüber, so wichtig sie sind, so sehr spalten sie auch. Das heißt, es gibt tatsächlich fast schon eine Mehrheit von Politikerinnen und Politikern, die der Auffassung sind, die Privaten machen sich nur die Taschen voll, die wollen viel zu hohe Renditen, die pressen eh nur raus, was rauszupressen ist, also muss das alles öffentlich sein. Wie soll denn das funktionieren bei der Masse, die wir bauen sollen? Die öffentliche Hand ist doch gerade diejenige, wo die Preise immer wegexplodieren. Ja? Also da reden wir nicht von der Marge, wie hoch die ist, sondern reden wir, ne, wie hoch der Verlust noch sein kann. Das kann ja nur eine Aufgabe sein. Das muss doch logisch sein, dass das nur eine Aufgabe sein kann, die wir gemeinsam lösen. Also das eine tun und das andere nicht lassen. Natürlich brauchen wir öffentlichen Wohnraum. Und es ist auch okay, dass wir öffentliche Wohnbaugesellschaften haben. Auch wenn sie es oft nicht so richtig gut können und es noch teurer wird. Egal, ja. Aber wir können doch nicht diese Spaltung zulassen, sondern wir müssen doch mal so ein Joint Venture machen, ne, so eine konzertierte Aktion, dass wir gemeinsam im Dialog dieses Problem lösen. Das ist das Beispiel, was ich Ihnen vorhin von der Förderung Rheinland-Pfalz gebracht habe. Und das vermisse ich. Und deswegen finde ich, laufen die Diskussionen im Moment wirklich in die falsche Richtung, weil sie nicht auf Lösung aus sind, sondern auf Spaltung und nur der eine auf den anderen mit dem Finger zeigt. Und am Ende ein unglaubliches Misstrauen herrscht. Es gibt so ein Misstrauen der privaten Bauwirtschaft gegenüber, dass man uns mit Regeln zu bombardiert, aus der Angst, da könnte jemand Geld verdienen, oder aus der Angst, da könnte sich jemand irgendwie ungerechtfertigt bereichern, dass es immer schwieriger statt einfacher wird, von wegen Bürokratieabbau. Und das kapiere ich nicht, warum wir es nicht schaffen, da mal zusammenzukommen.
Aber letzte Frage, die Immobilienbranche ist ja jetzt an ihrem Ruf auch nicht ganz unschuldig, oder?
Absolut. Absolut. Also wir haben in unserer Branche über Jahre hinweg extrem hohe Renditen erwirtschaftet. Da hat uns die Zinspolitik geholfen, da hat uns die Marktknappheit geholfen. Wir haben Wettbewerber, die über 20% Renditen als normal empfunden haben. Das muss man ein bisschen rechtfertigen, weil das sind Bruttorenditen. Und Sie wissen, wenn im Bauen was schief geht, ne, 5% Kostensteigerung, öffentliche Hand wird sich freuen, sie hätten nur 5% Kostensteigerung. Also man fällt eben auch oft auf die Schnauze und sie müssen natürlich auch mit den Renditen Projektentwicklungen finanzieren, die auf anderer Seite nicht funktioniert haben. Aber natürlich müssen wir uns deshalb an die eigene Nase fassen, weil wir nicht innovativ waren. Wir bauen doch den gleichen Käse, den wir schon immer bauen. Wir hecheln immer hinterher und wundern uns, dass die Politik uns jetzt was Neues sagt. Wie hat denn die Branche reagiert, als es plötzlich Nachhaltigkeit hieß und ESG? Ach du Herrgott, müssen wir uns jetzt damit auch noch beschäftigen? Statt sich als Innovationsmotor vorne dran zu setzen und zu sagen, so würden wir es gerne machen. Und dadurch hat sich was eingespielt. Es hat sich was eingespielt, dass die Politik der Auffassung ist, ähnlich wie das während Corona war, wir müssen alles ganz streng regeln, damit ihr tut, was wir sagen. Und wir immer so ein bisschen hinterherhecheln und versuchen, das irgendwie zu erfüllen und am Jammern sind, dass es so nicht geht. Ne? Statt andersrum Forschung und Entwicklung zu machen, der Politik Angebote zu machen, wie es geht und die Politik mal ein bisschen locker lassen könnte, statt uns diese Tausende von Regeln zu machen, uns nur Ziele vorzugeben und wir müssen versuchen, die Ziele zu erreichen. Also ja, wir sind selbst dran schuld, weil wir sind träge und nicht innovativ genug und wir hecheln dem Markt einfach hinterher und da versuchen wir einfach ein bisschen was entgegenzusetzen.
Gut, das war ein schönes Schlussplädoyer. Wir bleiben also optimistisch.
Jo, in jedem Fall. Also das sowieso.
Vielen Dank, Jan Eitel, für dieses sehr spannende Gespräch.
Danke fürs Interesse.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.